Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Podcast-Fans, zu einer neuen Folge des Sportpodcast Einwurf. Ja, Sie haben es gemerkt, wir haben eine ganze Zeit ausgesetzt. Über 2 Monate haben wir Sendepause gehabt mit dem Sportpodcast Einwurf und melden uns jetzt mit der 124. Folge endlich zurück. Es ist die erste Folge im neuen Jahr 2025. Ja, und natürlich, wenn ich wir sage, meine ich das natürlich gemeinsam mit meiner Kollegin, die ich jetzt rufe. Sie kennen das nach Darmstadt und sag Moin Moin, liebe Olivia.
Hallo Sebastian, Mensch, ich möchte fast sagen, wir sind aus dem Winterschlaf erwacht.
Naja, man könnte es fast meinen. Auf der anderen Seite ist es ja fast schon Frühling, heute ein traumhafter Tag in Norddeutschland. Ich weiß nicht, wie ist bei euch in Darmstadt noch ein bisschen Winterschlaf?
Noch ein bisschen Winterschlaf, aber tatsächlich ist die Sonne heute auch da und das macht schon große Lust auf Frühling.
Ja, und ich sag mal, seit wir gesprochen haben das letzte Mal, hat Darmstadt 98 irgendwie auch eine Kurve nach oben und nach unten hingelegt. Da muss ich ja mal kurz drauf zu sprechen kommen.
Das ist ein Zickzackkurs, möchte ich sagen. Ich vermute, das hast du natürlich nur angesprochen, weil der HSV gerade ganz oben an der Tabelle ist. Deswegen kannst du dir das jetzt mal rausnehmen.
Aber das kann ich mir rausnehmen, aber der hat auch gerade verloren. Insofern, wir sind pari.
Ja, also die Saison hat ja noch ein paar Tage, möchte ich fast sagen. Aber ja, ich gebe dir recht, es könnte ein bisschen konstanter sein.
Ja,
aber gut, das, so ist es.
Das ist wohl so. Konstanter waren aber die sportlichen Wettbewerbe in der Zwischenzeit. Es ist ja einiges passiert in unserer Sportwelt, seit wir das letzte Mal gesprochen haben.
Das stimmt, ja. Also wir haben ja die Wintersportzeit quasi gut überbrückt. Man konnte viel im Fernsehen schauen. Es war ja die Biathlon-WM in der Schweiz. Das finde ich immer cool, wenn man den Fernseher anmacht und irgendwie ja Schnee, Atmosphäre und guten Sport sehen kann. Hast du sicher auch verfolgt.
Absolut. Und natürlich passend zu unserem letzten Gast, der kam nämlich aus dem Handballsport und hat seinen Job schon wieder sozusagen an den Nagel gehängt. Martin Schwalb, du erinnerst dich sicherlich. Und da war ja dann so eine kleine WM zwischendurch, auch ein kleiner Hype, fand ich so. Und ich habe mir sogar ein Spiel der deutschen Mannschaft in Dänemark angeguckt. Das war schon Spektakel, muss man sagen.
Ja, das war super spannend. Am Ende, ja, schade, dass sie mal wieder nicht den Titel geholt haben.
Ja. Aber gut. Aber heute lassen wir den Ball mal weg, würde ich sagen.
Ja, heute lassen wir den Ball mal weg und gehen mal auf eine ganz neue Sportart. Ich glaube, die weder du noch ich bisher mal ausgeübt haben, oder? Was meinst du?
Ich glaube nicht. Also mehr oder weniger zufällig vielleicht. Also ich bin zweimal auf die Nase gefallen mit meinem Fahrrad und da könnte man meinen, dass ich da versucht habe, irgendwie freihändig zu fahren. Aber mehr kommt da auch nicht rüber.
Ist ja, glaube ich, schon auch was mit viel Körperspannung. Ne? Ich weiß nicht, wie das bei dir so ausschaut mit Körperspannung und Balance. Ist das?
Ja, also vielleicht unbewusste Körperspannung, aber die hilft mir nicht auf dem Fahrrad.
Sehr gut. Also ich bin mir sicher, unser heutiger Gast hat eine sehr gute Körperspannung und sicherlich auch sehr, sehr gute Balance. Und sie kann uns sicherlich auch ein bisschen ja darüber berichten, wie man das denn so erlernt.
Ja, das ist wohl wahr. Und ich möchte Sie unseren HörerInnen jetzt auch vorstellen. Wir sind selber ganz gespannt, weil es für uns wirklich ein tolles und ein neues Thema ist. Es geht um den Kunstradfahrsport. Sie ist eine herausragende deutsche Kunstradsportlerin und wurde 1999 in Ludwigsburg geboren. Ist Mitglied des RKV Poppenweiler. Wir hatten schon Poppenbüttel, aber Poppenweiler ist mal noch ganz woanders. Sie begann im Alter von 4 Jahren mit dem Kunstradfahren und entwickelte seitdem eine Leidenschaft für diesen Sport. Darüber wird zu reden sein. Das wollen wir natürlich wissen, wie das so mit dieser Leidenschaft aussieht. Und sie ist 2021 und 2023 deutsche Meisterin geworden. Und es ging dann weiter. Die Karriere sozusagen, die ist wirklich steil nach oben gegangen. 21 und 23 wurde sie dann auch Vize-Weltmeisterin und 2024 Weltmeisterin im einer Kunstradsport der Frauen. Neben ihrer sportlichen Karriere studiert sie Medizintechnik im Master und sie müsste uns jetzt hören. Wir freuen uns sehr, dass sie uns zugeschaltet ist. Sagen herzlich willkommen, Lara Filler.
Hallo, schön euch zu hören.
Hallo Lara, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut soweit. Hab gerade Feierabend gemacht und freue mich jetzt auf den Podcast mit euch.
Sehr schön. Ich hoffe, bei dir scheint auch die Sonne. Du bist ja wahrscheinlich gerade ja, in der Heimat quasi in Ludwigsburg oder wo bist du gerade unterwegs?
Ja, genau. Ich bin zu Hause, wohne mittlerweile in Bietigheim, aber ja, quasi bei Ludwigsburg ums Eck. Von dem her stimmt es mit der Heimat auf jeden Fall.
Sehr schön. Ja, wir haben es ja eben in der Vorstellung schon gehört. Mit dem Kunstradfahren. Wir sind ganz gespannt. Der Sebastian und ich haben das beide noch nicht ausgeübt. Entsprechend ja, haben wir wahrscheinlich ganz viele Fragen auf unserem Zettel. Und was mich natürlich vorab als erstes interessiert, wie bist du denn damals zum Kunstradfahren gekommen?
Ja, eigentlich eine sehr einfache Geschichte. Meine Eltern wohnen direkt gegenüber von der Halle und entsprechend habe ich da auch lang gewohnt. Und habe immer aus dem Fenster geschaut, wenn Kinder mit ihren Einrädern ins Training gefahren sind. Und ja, dann wollte ich unbedingt wissen, was in der Halle so gemacht wird. Habe da zugeschaut und mit 4 dann tatsächlich aufs kleinste Fahrrad gepasst und bin seitdem dabei geblieben.
Okay, das heißt, ich kann mir vorstellen, mit 4 fängt man ja, glaube ich, gerade erst an, normal Fahrradfahren zu lernen. Du hast dann einfach gleich mal die Hände weggelassen und hast dich aufgestellt? Oder wie kann ich mir das vorstellen, wie die ersten Schritte abgelaufen sind?
Ja, also die Voraussetzung ist schon, dass man ganz normal Fahrrad fahren kann. Und dann beginnt man mit sehr einfachen Übungen. Zum Beispiel versucht man, die Füße auf den Lenker zu stellen und die Hände trotzdem am Lenker zu lassen und so dann einmal im Kreis zu fahren. Und ja, wird auch in den ersten Trainings tatsächlich auch schon auf den Lenker gestellt, um zu schauen, ob man da irgendwie eine Angst verspürt oder ob einem das auch Spaß macht. Und so lernt man Schritt für Schritt, bis man dann bei den schwierigen Übungen irgendwann ankommt.
Da muss ich noch mal kurz nachfragen, weil du das vorhin so sagtest, die sind bei euch vorbeimarschiert. Also du hast aber auch Einradfahren gelernt, parallel oder vorher?
Eigentlich parallel, also wir haben ja sehr viele Übungen, bei denen man auf dem Hinterrad vom Fahrrad fährt. Und da ist das Einradfahren eine sehr gute Vorbereitung. Und ja, dadurch lernt man das relativ am Anfang vom Training gleich mit.
Ah ja, verstehe. Macht man so nebenbei halt.
Ja, so ganz nebenbei funktioniert es auch nicht. Ich habe da schon auch länger geübt, aber ja, habe dann in dem Jahr, wo ich angefangen habe, ein Einrad zu Weihnachten bekommen und ja, dann da eben vor allem draußen geübt, auf dem Einrad zu fahren.
Super.
Ja, da kann ich tatsächlich mitreden, weil ich bin auch mal Einrad gefahren und ich muss sagen, ich fand das ziemlich schwierig am Anfang. Vielleicht wären die Voraussetzungen dann auch mal so weit, dass ich mich irgendwann bei mir auf den Lenker stelle, aber ich glaube, das lasse ich lieber.
Ja, also auf der Straße irgendwelche Tricks auszuprobieren, geht meistens schief und ist auch keine gute Idee.
Das lassen wir lieber, genau.
Ja.
Wie ist es denn, du hast jetzt gesagt, also bei euch gegenüber war dann die Halle. Das heißt, du hast schon sehr früh sehr viele KunstradfahrerInnen quasi gekannt und kennst jetzt wahrscheinlich auch jede Menge so im Umkreis. Oder würdest du sagen, das ist eine Handvoll Leute, die du vorher schon kanntest? Ich meine, es ist ja kein Sport, den man jetzt so üblicherweise in der Schule zum Beispiel ausübt.
Ich würde schon sagen, dass ich durch Kunstradfahren sehr viele Leute kennengelernt habe. Auch ganz viele, die ich zu meinen besten Freunden zählen würde. Ja, nachdem man angefangen hat, gibt es irgendwann die Möglichkeit, wenn man gut genug ist, zu Lehrgängen und Kadern zu fahren. Da lernt man natürlich Leute auch auf eine ganz andere Weise kennen. Und ja, so entwickelt sich eigentlich wie so eine Art Kunstradfamilie, würde ich fast sagen. Und da gibt es dann eben ganz viele Freundschaften, vor allem über Deutschland verteilt, aber mittlerweile natürlich auch weltweit.
Mhm. Darf ich fragen, wie viele Mitglieder ihr in eurem Verein habt?
Mein Verein hat ungefähr 120 Mitglieder, wenn ich es gerade richtig weiß. Mhm. Wir haben jetzt seit ungefähr 2 Jahren auch wieder sehr viele jüngere Sportlerinnen und Sportler, die sich auf dem Kunstrad ausprobieren. Also das sind ungefähr 10 Stück und ansonsten sind wir aber noch 3 Kunstradfahrerinnen, die schon älter sind aktuell. Die meisten Mitglieder sind tatsächlich Radfahrer, die dann auf der Straße fahren und sich einmal die Woche zum Radfahren treffen.
Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie viele denn da, sag ich mal, von Jahr zu Jahr so dazukommen im Verein?
Ja, tatsächlich sehr unterschiedlich. Wir hatten jetzt auch durch Corona bedingt eine relativ lange Flaute an Zuwachs, haben jetzt aber tatsächlich einige neue Kinder, die eben im Verein trainieren. Und da ist natürlich das Schöne, dass die dann auch in der Schule erzählen oder im Kindergarten, was die alles machen. Und dann tatsächlich über die Kinder, die schon da sind, immer wieder neuen Zuwachs dazukommt.
Neuer Zuwachs ist ein schönes Stichwort. Wir reden ja dann auch gleich nochmal über Weltmeisterschaften und große Veranstaltungen und da kommen mehrere tausend Menschen zusammen. Wie viele KunstradfahrerInnen gibt es denn in Deutschland?
Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Kann ich tatsächlich aus dem Stegreif so nicht beantworten.
Reden wir über Hunderte oder reden wir über Tausende? Also kannst du das so ein bisschen eingrenzen?
Ich denke, ja, relativ viel, also Hunderte hätte ich gesagt.
Ja.
Eher in Richtung Tausend, aber auf jeden Fall nicht Tausende.
Ja, das wäre jetzt auch so unser Eindruck von dem Hintergrund. Ist natürlich toll, dass so viele Menschen interessiert sind, wenn dann internationale Wettkämpfe sind. Also das fand ich ganz beeindruckend.
Ja, also es ist schon immer schön, dass bei internationalen Wettkämpfen dann das Publikum sehr groß ist. Das haben wir bei unseren normalen Wettkämpfen so nicht. Und da ist natürlich dann auch was ganz Besonderes, vor so vielen Leuten zu fahren.
Ja, ja. Ja, vor Leuten zu fahren, du sprichst es an, bedeutet, ihr habt ganz spezielles Material. Das wollen wir uns natürlich gerne mal anschauen, beziehungsweise von dir beschreiben lassen. Was benötigt man denn alles, um die Sportart gut ausüben zu können? Also klar, ein Rad mit zwei Rädern, aber beschreib doch mal, was du an Material so als standardmäßiges Set zum Training mitnimmst, bitte.
Also zum Training mitnehmen tue ich natürlich mein Rad, dann natürlich die Trainingskleidung. Also ich trainiere meistens in einer Leggings und einem Top. Mhm. Auch im Sommer, da sind die Leggings dann manchmal auch ganz schön heiß, aber dadurch vermeiden wir halt, dass wir irgendwo am Rad hängen bleiben. Mhm. Dann habe ich noch Gymnastikschläppchen, die ich zum Training brauche. Ja. Und habe tatsächlich auch immer quasi eine Attrappe für den Lenker in Form von zwei Klötzen bei mir in der Trainingstasche, auf denen ich dann Handstände am Boden übe, bevor ich die eben auf dem Rad mache.
Ah, okay. Also quasi wie so Trockenübungen, bevor es dann nach oben geht.
Genau.
Mhm. Und du sagtest Schläppchen, die kenne ich ja vom Ballett zum Beispiel. Also sind das so Ballettschuhe oder sind das spezielle Schläppchen, die man fürs Kunstradfahren auch um den Grip zu haben, nutzen kann?
Ja, also es sind eigentlich ganz normale Standardschläppchen. Bei uns ist wichtig, dass die Sohle ein Muster hat, entweder quasi gestreift oder so wabenförmig, dass wir den entsprechenden Grip haben.
Okay.
Ansonsten ist eigentlich nur wichtig, dass die gut am Fuß sitzen und nicht zu groß sind und dann immer hin und her rutschen.
Mhm. Aber Alternativen gibt es da nicht, also Schuhe oder sowas gibt es nicht?
Nein, also ich habe tatsächlich einen Sportler gesehen, der mal in Barfußschuhen gefahren ist.
Oh.
Standardmäßig fährt man aber tatsächlich in Schläppchen. Also die Barfußschuhe sind schon eine sehr große Ausnahme.
Ja, verstehe. Super. Und dann sagt ihr ja, ich habe mir das nochmal angeschaut, auch auf den Videos, die es von dir ja zahlreich gibt, einen speziellen Boden, beziehungsweise ihr fahrt in der Halle. Wie ist der Boden am besten beschaffen?
Also es sollte auf jeden Fall ein harter Boden sein. Entweder Parkett oder so ein flächenelastischer Grundstockboden, der in der Halle liegt.
Ja.
Idealerweise hat der relativ gute Eigenschaften, was das Drehen und das Auslaufen des Fahrrads angeht und ist eben.
Ja, klar. Eben macht Sinn. Was ich dann auch noch gesehen habe, das fand ich auch spannend, neben dem, ich sag mal, Attrappenlenker, den du beschrieben hast, dass es für schwierige Choreografien dann auch noch so einen Seilzug gibt, wo du dann im Prinzip gesichert wirst, so ähnlich wie man das von Kletterbänden kennt. Da gehört ja auch ein bisschen Vertrauen dazu. Wem schenkst du das Vertrauen, wenn du da im Seil hängst?
Ja, ist natürlich sehr wichtig, dass man da das Vertrauen hat. Das Vertrauen schenke ich hauptsächlich meinem Trainer Paul Jacek, der tatsächlich schon mein Trainer ist, seit ich 4 Jahre alt bin.
Wow.
Aber mittlerweile können auch meine Eltern relativ gut sichern, falls der Paul mal nicht im Training sein kann. Und die anderen Trainer bei Lehrgängen, die ich mittlerweile ziemlich gut kennengelernt habe, denen vertraue ich natürlich mittlerweile auch.
Mhm. Aber spannend. Das ist ja wirklich eine auch technisch dann anspruchsvolle Geschichte. Bist du schon mal richtig so ins Seil gefallen, dass du dir vielleicht sogar auch irgendwie dich verletzt hast oder hoffentlich nicht?
Nein, also wenn der Paul oder ein anderer Trainer mich retten musste, dann hat es tatsächlich sehr gut geklappt. Also ich bin schon öfter so gefallen, dass ich vom Seil quasi gerettet werden musste. Passiert ist dabei aber durch die Hilfestellung von den Trainern natürlich nichts.
Sehr gut, sehr gut. Ja, und dann interessiert uns natürlich auch, du hast schon gesagt, also warme Klamotten und so weiter kann man sich lieber vorstellen, im Sommer, dann schwitzt man. Ist es denn auch möglich, Outdoor zu trainieren oder gibt es sogar Outdoor-Wettkämpfe oder ist das eher die Ausnahme oder findet nicht statt?
Also ich habe bisher noch nie an einem Outdoor-Wettkampf teilgenommen. Ich wüsste auch nicht, dass es so was je gegeben hätte. Tatsächlich läuft gerade ein Projekt in Ruanda, wo man versucht, den Kindern dort Kunstradfahren beizubringen. Die haben natürlich nicht die Hallenvoraussetzungen, die wir hier haben und trainieren dann größtenteils Outdoor oder sogar auf der Straße. Wow. Üblicherweise findet es hier aber so nicht statt.
Ja, das sind dann ein bisschen andere Voraussetzungen und der Situation dort geschuldet. Aber interessant, dass es dann in Afrika auf jeden Fall dafür auch Popularität gibt. Um diesen Komplex nochmal aus einer anderen Richtung zu beleuchten. Olivia hatte das vorhin schon so gesagt, wir kennen uns dann gar nicht aus. Und ich habe dann, als ich mich mit dir beschäftigt habe, überlegt, na gut, das ein oder andere Mal habe ich vielleicht schon Kunstradfahrer gesehen. Das war beim Zirkus. Gibt es da irgendeine Verbindung? Also ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob es Roncalli war, aber es war auf jeden Fall ein großer Zirkus und da waren dann so zwei, drei Kunstradfahrer und die haben es auch toll gemacht. Ist da irgendwie ein Bezug gegeben oder sagst du, das hat mit uns nichts zu tun?
Doch, es hat tatsächlich zumindest teilweise was mit uns zu tun. Es gibt schon immer wieder einige Kunstradfahrer, die nach ihrer Karriere im Spitzensport dann in Zirkusse wechseln und da eben weiterhin Kunstrad fahren. Es gibt dann auch einige Übungen, die sich bei den Kunstradartisten, die bisher also nicht wettkampfmäßig Sport gefahren sind oder den Sport gemacht haben, da gibt es dann auch einige Überschneidungen an Übungen. Ich habe im Zirkus tatsächlich auch schon mal Kunstradfahren gesehen und war erstaunt, was es noch alles für Möglichkeiten gäbe, mit dem Fahrrad zu tun.
Super, super, dass das so durchlässig ist.
Das heißt, du könntest dir grundsätzlich auch vorstellen, vielleicht irgendwann mal im Zirkus aufzutreten?
Für ein oder zwei Auftritte mit Sicherheit. Ich könnte mir aber das Leben als Zirkusartist aktuell nicht vorstellen, sondern bin schon ganz froh, dass ich einen festen Ort habe, wo ich eben den Großteil meines Lebens auch verbringe und nicht die ganze Zeit durch die Weltgeschichte reise. Da reichen mir aktuell die Wettkämpfe und Lehrgänge schon aus.
Ja, absolut verständlich.
Das kann ich auch sehr gut verstehen. Ich habe mir ehrlich gesagt auch ein bisschen überlegt, ob ich diese Frage überhaupt stellen soll, weil man eine Weltmeisterin sowas zu fragen, das könnte man ja auch missverstehen. Aber du hast es ja schön aufgeklärt, dass es da ja in der Tat auch eine Verbindung gibt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, jetzt haben wir ja eben schon so ein bisschen was über die Materialien und auch, sage ich mal, den Hallenboden und so gehört. Jetzt wollen wir natürlich auch noch mal ein bisschen erfahren, was du in deinem Training machst und vor allen Dingen, wie eine typische Trainingswoche bei dir aussieht, wie oft du Training hast. Du hast ja gesagt, du hast jetzt Feierabend. Das heißt, es ist wahrscheinlich immer nachmittags, dass du deine Trainingseinheiten hast oder wie schaut es bei dir aus?
Ja, genau. Also meistens bin ich 3 bis 4 Mal die Woche in der Halle. Da läuft dann so eine typische Trainingseinheit so ab, dass ich insgesamt etwa 3 Stunden in der Halle bin, mich davon erstmal eine halbe Stunde kräftige und dehne, sodass ich fit fürs Fahrrad bin und dann eben meine Übungen und Routinen auf dem Fahrrad durchgehe, eventuell je nachdem, welcher Saisonzeitpunkt gerade ist, dann auch noch ein bisschen Krafttraining für den Handstand am Boden mache. Ansonsten versuche ich gerade 2 bis 3 Mal die Woche laufen zu gehen und zur täglichen Routine zu Hause gehören mal mindestens 20 Handstände am Tag noch dazu, um da eben die nötigen Kraftreserven zu haben.
20 Handstände am Tag, das ist ja Wahnsinn, ich kann nicht mal einen.
Deswegen lassen wir dich ja auch nicht aufs
Kunstfahrrad.
Das geht ja ganz schön auf die Arme, ne? Darum geht es wahrscheinlich, ne? Dass du also von der Muskulatur an den Armen auch das konstant hältst, oder?
Ja, genau. Also es geht vor allem um die Arm- und Schulterkraft, die man braucht. um den Handstand eben stabil in die Handstandposition zu drücken. Eigentlich ist der größte Kraftaufwand tatsächlich in den Handstand zu kommen, über quasi das Hochdrücken zum Handstand und dann natürlich auch stabil im Handstand zu stehen.
Ja. Mhm. Eine Frage, die man normalerweise auch nicht stellt, aber ich stelle sie trotzdem. Wie viel Gewicht geht da nach oben bei dir?
So 55 Kilo ungefähr.
Wow, ja. Cool.
Wahnsinn. Mega, ja. Und du hast jetzt gesagt, du baust dann am Anfang immer deine Rituale bzw. deine Routinen ein. Was ist das konkret? Also wie fängst du dann an?
Ja, normalerweise nach dem Dehnen und Kräftigen zu Beginn des Trainings fange ich dann an, die Übungen aus meiner Wettkampfkür einmal alle durchzufahren, um quasi ein Gefühl für Draht zu bekommen. Das Gefühl unterscheidet sich tatsächlich auch relativ häufig, je nachdem, wie gut ich an dem Tag drauf bin. Und im Anschluss trainiere ich dann entweder die Wettkampfkür und fahre alle Übungen einmal am Stück oder trainiere tatsächlich an Einzelübungen oder kürzeren Sequenzen aus der Wettkampfkür, um, ja, je nachdem, in welcher Saisonphase ich mich gerade befinde, dann die bestmögliche Trainings- oder den bestmöglichen Trainingsfortschritt zu erlangen.
Jetzt hast du ja eben gesagt, das Krafttraining spielt eine große Rolle. Dann natürlich Thema Dehnungsübungen. Ich stelle mir vor, das Thema mentale Training, also auch Konzentration, da natürlich eine große Rolle spielt, gerade für die Wettkampfthematik, wenn man dann vielleicht auch die Halle groß ist, viele Zuschauer. Gibt es da ein bestimmtes mentales Training, was du durchführst?
Ja, tatsächlich, je näher es auf die Wettkampfsaison zugeht, desto eher versuche ich im Training auch meine mentalen Routinen eben mit einfließen zu lassen. Und wir haben immer, bevor der Wettkampf losgeht, eine halbe Stunde vor unserem Start nochmal ein letztes Einfahren. Und die Zeit zwischen dem Einfahren und dem tatsächlichen Start ist bei mir ziemlich genau durchgetaktet und ja, läuft eigentlich mittlerweile sehr routiniert und automatisch ab, sodass ich dann eben perfekt konzentriert auf die Wettkampffläche gehen kann.
Cool. Mensch, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr abgestimmten Trainingskonzept. Macht das alles dein Haupttrainer oder gibt es da mehrere Personen, die dich dann begleiten, auch gerade so in der direkten Vorbereitung auf den Wettkampf?
Ja, also das meiste wird schon von meinem Haupttrainer gemacht. Ich bin aber auch sehr regelmäßig an der Landessportschule in Arnstadt und trainiere gerade in Landes- und Bundeskader-Lehrgängen mit dem Dieter Maute, das ist unser Landes- und auch tatsächlich mein Bundestrainer. Der hat natürlich auch ein Wörtchen mitzureden, was meine Wettkampfvorbereitung und das Training angeht.
Super. Und dann gibt es auch noch so Sachen wie Yoga oder sowas, oder machst du das nicht? Also so Konzentrations- und Entspannungsübungen, Meditation vielleicht?
Tatsächlich immer mal wieder, aber nicht sehr regelmäßig. Da kommt es tatsächlich ein bisschen drauf an, wie ich gerade drauf bin.
Ja.
Und ja, wie sich das dann eben am besten auch anfühlt und in den Trainingsalltag reinpasst.
Verstehe. Ja, richtig gut drauf warst du ja bei der letzten Weltmeisterschaft. Darüber müssen wir jetzt ja nochmal reden. Auch vor dem Hintergrund, dass vom 7. bis zum 9. November in diesem Jahr die nächste Hallenrad-WM stattfindet in Göppingen, ganz in der Nähe von dir. Ist ja nicht so weit weg, ne, oder?
Nee, es ist tatsächlich ungefähr eine Stunde Fahrt nur weg.
Ja, also fast Heimspiel, könnte man sagen.
Heimspiel, ja.
Genau. Und ja, da würde mich jetzt als allererstes mal interessieren, wie fühlt sich das an, da als Titelverteidigerin hinzufahren? Also denkst du da schon drüber nach?
Tatsächlich denke ich eher über die Qualifikation nach mittlerweile.
Okay.
Also Deutschland ist tatsächlich die stärkste Nation im Hallenradsport. Und es qualifizieren sich immer nur zwei deutsche Frauen für die Weltmeisterschaft. Da ist die Konkurrenzsituation natürlich sehr hoch und als Weltmeisterin ist man auch nicht automatisch gesetzt. Von dem her wäre das Ziel erstmal, mich für die Qualifikationsserie, die im September beginnt, optimal vorbereitet zu sein und mich dann eben tatsächlich auch für die WM zu qualifizieren.
Sehr interessant, dass du dann als Weltmeisterin theoretisch, was wir uns natürlich nicht vorstellen wollen, aber nicht dabei wärst, wenn es schlecht laufen würde.
Ja, also dafür muss es nicht mal unbedingt schlecht laufen. Kommt auch ein bisschen drauf an, was die Konkurrenz eben in der Quali-Serie macht und wie gut ich meine Sachen hinbekomme. Die letzten zwei Weltmeisterschaften war tatsächlich der Fall, dass die aktuelle Titelverteidigerin nicht am Start war.
Okay. Ja, das wird bei dir nicht passieren. Ich habe ein gutes Gefühl, muss ich sagen.
Danke.
Ja, du sagtest gerade auch Männlein und Weiblein, jeweils zwei. Also es sind Klassifizierungen, in die ihr da eingeteilt werdet. Gibt es die bei Männern wie bei Frauen in gleicher Form? Also wie unterscheidet sich das? Können wir vorstellen, dass bei Männern natürlich auch Stichwort Kraft, Stichwort Größe des Fahrrades, dass es da nochmal Unterschiede gibt? Wie kann man das erklären?
Ja, also prinzipiell gibt es die Unterscheidung nach Männern und Frauen. Und wir haben ein Wettkampfreglement, in dem alle Übungen drinstehen, die man fahren kann. Und eine Wettkampfkür besteht aus 30 Übungen und man sucht sich dann individuell die 30 Übungen aus, die man fahren möchte. Jede Übung hat eine bestimmte Punktzahl und dann wird eben eine Ausgangspunktzahl aufaddiert aus den Übungen, die man tatsächlich beim Wettkampf dann auch fährt. Davon wird dann abgezogen. Also prinzipiell haben Männer und Frauen schon das gleiche Reglement. Allerdings liegt der Weltrekord bei den Männern etwas höher als der bei den Frauen.
Verstehe. Und sowas wie eine Mix-Konkurrenz gibt es noch nicht. Also das ist ja immer beliebter, ne? So siehe Biathlon und auch Rodeln. Könntest du dir das vorstellen? Irgendwie so eine Kombination? Ein deutscher Herr und eine deutsche Dame?
Ja, also mit zwei Einzelstartern gibt es noch nicht. Aber im Kunstradsport gibt es auch Zweier als Kategorie. Und da gibt es die Möglichkeit, entweder als rein weibliches Paar in den Start zu gehen oder in einer gemeinsamen Disziplin entweder zwei männliche Sportler oder ein männlicher und ein weiblicher Sportler. Die Kategorie nennt sich dann offene Klasse. Von dem her ist da so eine Art Mixteam dann schon auch dabei.
Super. Und wir hatten das ja gerade vorhin schon angesprochen, da kommen in der Regel auch viele Zuschauer, ne? Also ich meine, bei so einem Heimspiel kann ich mir vorstellen, also da werden ja deine Freunde wahrscheinlich alle mit auf der Tribüne sitzen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch schon gehört, dass der Kartenvorverkauf für Göppingen sehr gut läuft. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, sind etwa 4000 Zuschauer für die Halle in Göppingen quasi die ausverkauft Anzahl an Personen.
Wow.
Ich habe schon die große Hoffnung, dass dann auch tatsächlich 4000 Leute in der Halle sitzen würden.
Cool, das klingt nach einer tollen Stimmung und das sind ja fast mehr als beim Handball. Frisch auf spielt er ja auch in der Halle und da sind es nicht immer 4000, kann ich sagen. Also da erwartet dich ja auf jeden Fall eine großartige Stimmung, so du denn qualifiziert bist, wovon wir ja ausgehen. Nichtsdestotrotz würde ich trotzdem deine Erwartung auch nochmal hinterfragen wollen. Also klar, du erwartest von dir wahrscheinlich, dass du dich qualifizierst, aber was ist so der Reiz? Macht man Dinge dann besser als beim letzten Mal? Gibt es einen bestimmten, ich sag mal, Kürprogramm, wo du sagst, da traue ich mich jetzt eher ran? Wie ist so die Herangehensweise?
Ja, also der Reiz ist natürlich schon da, noch neue Elemente zu lernen. Es gibt eigentlich drei Elemente, die ich gerne noch in meine Kür einbauen würde. Zwei davon sind tatsächlich Erweiterungen von dem Handstand, den ich schon beherrsche. Das reizt mich natürlich total, die dann in meine Kür einzubauen und dann mit einer höheren Schwierigkeit an den Start zu gehen. Und aktuell treibt mich tatsächlich im Training auch vor allem an die neuen Elemente noch zu lernen und sie dann in meine Kür einzubauen.
Cool, super. Und bist du nervös? Also ich sag mal, wenn es dann kurz bevorsteht?
Ja, also jetzt bin ich noch nicht nervös, aber vor jedem Wettkampf steigt natürlich schon etwas die Nervosität, wobei ich oft das Gefühl habe, dass ich an Wettkämpfen, an denen ich nicht so nervös bin, auch nicht ganz so gut performen kann, weil einfach das letzte bisschen an Konzentration und Selbstverständnis erst mit der Nervosität kommt.
Verstehe. Da sind wir wieder bei der Körperspannung, die Olivia vorhin einwarf. Das hat damit sicherlich ja auch ein bisschen zu tun. Jetzt abschließend zu diesem WM-Komplex. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer das jetzt hören und sagen, ach Mensch, Hallenradsport, WM, tja, was würdest du ihnen sagen? Warum sollten sie auf jeden Fall noch ein Ticket kaufen, solange es die noch gibt, und hingehen?
Ja, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, noch ein Ticket zu kaufen. Bei der Hallenradsport-WM sind ja nicht nur wir Kunstradsportler am Start, sondern auch Radballer. Da wird mit zwei, also in jeweils zweier Mannschaften gegeneinander auf einem Feld gespielt und versucht, den Ball ausschließlich durch die Berührung mit dem Rad ins Tor zu befördern. Da ist natürlich immer eine sehr gute Stimmung und da gibt es auch sehr viele Fans, die die Mannschaften dann anfeuern. Im Vergleich dazu ist beim Kunstradsport eher ziemlich ruhig und eine angespannte Stimmung. Und ich finde gerade die Mischung aus beidem macht eine Hallenradsport-WM zu was ganz Besonderem, zumal man natürlich auch nah an die Sportler rankommt und auch mal mit denen ein Wort wechseln kann, wie es denn gerade im Wettkampf lief.
Super, ich fühle mich eingeladen, sehr cool.
Ich auch, definitiv. Also das hat mich gecatcht und da wäre vielleicht nochmal die Frage, du hast gesagt, bei eurer Kür ist es immer relativ ruhig, das heißt Musik oder so findet dort dann auch nicht statt, dass du jetzt irgendwie zu deiner Kür eine Musik hast?
Doch, tatsächlich schon. Also jeder Sportler oder jede Sportlerin darf sich eine eigene Wettkampfmusik aussuchen. Die hat sich bei mir in den letzten 5 Jahren oder 6 Jahren tatsächlich auch nicht mehr geändert. Ich fühle mich auf die Musik, auf die ich aktuell fahre, einfach super wohl. Die begleitet dann quasi die Wettkampfkür von jedem Einzelnen, dass es auch nicht total still ist in der Halle und es gibt tatsächlich auch immer mal wieder Zwischenapplaus. Aber ja, der größte Applaus und Jubel kommt dann hoffentlich nach der Kür.
Ganz bestimmt, ja. Sehr cool. Ja, da sind wir natürlich gespannt auf die Hallenrad-WM im November und würden jetzt gerne mit dir auch natürlich noch mal ein bisschen nach vorne schauen. Du hast ja sicherlich für dich auch persönlich noch sportliche Ziele für die nächsten Jahre. Willst das Ganze ja sicherlich auch noch ein bisschen ausführen. Gibt es da sowas, was du dir als Ziel gesetzt hast, so für die nächsten 5 Jahre?
Ja, tatsächlich versuche ich aktuell eher von Saison zu Saison zu denken. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, reizt mich aktuell das Erlernen neuer Übungen und die dann tatsächlich auch in meine Wettkampfkür einzubauen. Sportliche Ziele wären es natürlich schon kurzfristiger gesehen, in Götzingen am Start zu sein und in der Quali gut zu performen und dann natürlich bei der WM auch. Und dann möglichst viele neue Übungen noch in meine Kür zu integrieren, so dass es vielleicht auch langfristig mal in Richtung Weltrekord gehen könnte.
Wahnsinn. Und gibt es da irgendwie so eine Altersgrenze, dass man sagt, man kann das bis 40, 50 Jahre ausüben oder ist da quasi sehr viel Spielraum nach oben?
Ich glaube tatsächlich, dass die Frauen- bzw. Männerdisziplin gedeckelt ist bis maximal 40 Jahre. Die allermeisten hören aber tatsächlich auch schon vorher auf mit ihrer Karriere und fahren dann nicht weiter. Das hat vor allem dann meistens persönliche Gründe oder dass es im Training einfach nicht mehr so viel Spaß macht. Wir Kunstradsportler verdienen ja auch kein Geld mit unserer Sportart und da richtet sich die Priorität von den allermeisten dann, wenn es auf die 30 zugeht, dann schon in Richtung berufliche Zukunft und Familienplanung. Von dem her sind die allermeisten Sportler tatsächlich nicht älter als 30.
Das klingt jetzt nach einer klaren Trennlinie. Oliver, ich muss es einfach mal ansprechen. Also ich bin raus, ne? Mit 57 geht da nichts mehr. Du könntest noch.
Naja, ich sag mal 30. Das war jetzt ein großes Kompliment, Sebastian, vielen Dank. Bin ja schon ein bisschen über 30, also schwierig. Aber Lara, du hast ja auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit bis zum Karriereende quasi.
Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht. Es spricht auch nichts dagegen, in einem höheren Alter noch anzufangen oder zumindest mal auszuprobieren, wie es sich auf dem Fahrrad anfühlt.
Ja, siehst du, Sebastian, du könntest also doch auch nochmal starten.
Also wenn eine neue Kategorie eingeführt wird, zum Beispiel die E-Bike-WM oder sowas, dann bin ich dabei. Also dann komme ich vorbei mit meinem Rad und gucken wir mal. Nein, aber Spaß beiseite. Ich meine, das ist ja wirklich so, dass am Ende dann ja schon auch Grenzen gesetzt sind. Ich möchte den Ball da in die Richtung nochmal rüberspielen. Auch Olivia fragte schon so nach Perspektiven. Du studierst ja parallel auch. Wie ist da so das Gleichgewicht zwischen Leistungssport, täglichem Training und dann aber auch schon im Hinterkopf zu haben, wie geht's dann später mal weiter?
Ja, ich bin tatsächlich im April letzten Jahres mit meinem Studium fertig geworden. Habe also die Ausbildung und meinen Master mittlerweile hinter mir. Aktuell arbeite ich 32 Stunden an der Woche in einem Medizintechnik-Entwicklungsingenieurbüro, die zum Glück sehr viel Verständnis für den Sport haben und mir da auch die Freiheiten lassen, meine Zeiten sehr flexibel zu planen.
Super. Willst du es Pro nennen? Ich meine, wenn die so großartig sind, dann muss man einmal ein bisschen Werbung machen, oder?
Ja, sehr gern. Also ich arbeite bei B&W Engineering und Datensysteme in Zuffenhausen.
Super, wir senden Grüße. Klasse.
Das heißt, Sie haben viel Verständnis für deinen Sport und lassen dich vielleicht auch mal früher gehen.
Ja, genau. Oder also heute zum Beispiel war ich im Homeoffice und hatte dann auch die Möglichkeit, während meiner Arbeitszeit, beziehungsweise habe dann natürlich ausgestempelt und bin zwischendurch mal zum Studio gehuscht.
Sehr vorbildlich.
Die Möglichkeit zu haben, da eben dann eben hinten noch eine Stunde anzuhängen, um die Stunde, die man dann zwischendurch beim Physio verpasst hat oder verbracht hat, nachzuholen, die besteht auf jeden Fall und das hilft mir natürlich sehr.
Ich würde gerne nochmal konkret auch nach der wirtschaftlichen Situation quasi nachfragen. Der Sebastian hat es ja eben auch schon angedeutet bzw. nachgefragt und du hast auch gesagt, dass ihr natürlich kein Geld verdient. Das heißt aber auch, dein ganzes Material musst du dir tatsächlich selbst kaufen oder gibt es da durchaus auch die Möglichkeit durch Sponsoren, dass ihr da finanziert werdet?
Ja, ich habe sehr großes Glück mit meinem Verein, der tatsächlich mein Fahrrad stellt und auch für längere Reisen die Reisekosten übernimmt. Die Weltmeisterschaften werden vom deutschen Verband German Cycling übernommen. Aber alles, was ich so an Trainingskleidung brauche, zum Beispiel Hosen, Schläppchen, das muss ich natürlich alles selbst stemmen. Mein Verein hat über mich auch 2 Sponsoren gewonnen und hat dadurch eben die Möglichkeit, mich noch besser zu unterstützen. Prinzipiell sieht es aber auch mit Sponsoren relativ mau aus, weil wir natürlich nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Und dann auch die Logos zum Beispiel nicht so gut präsentieren können.
Verständlich, ja. Hast du denn dann auf deinem, sag ich mal, Anzug irgendwie die Sponsorenlogos drauf oder auf deinem Fahrrad?
Ja, tatsächlich habe ich mir jetzt ein WM-Trikot machen lassen. Als amtierende Weltmeisterin habe ich natürlich die Ehre, auch im regenbogenfarbenen Trikot von der UCI anstatt zu gehen. Und da sind tatsächlich die Logos von den beiden Sponsoren oder Hauptsponsoren von meinem Verein mit drauf.
Sehr
toll. Ja, cool. Das klingt gut. So, ich sag mal, da muss doch eigentlich was machbar sein, ne? Dass man auch mal zumindest 1-2 Unternehmen findet, die das dann auch mit transportieren. Also bist du da auch persönlich dran interessiert oder läuft das immer nur, was heißt nur, aber läuft das immer über den Verein?
Bisher läuft es über den Verein, aber natürlich habe ich auch persönliches Interesse dran, an Sponsoren und da Sponsoren zu finden, die ich dann auf meinem Trikot präsentieren kann.
Ja, und wenn du dann wieder Weltmeisterin werden würdest, dann gibt es einen Pokal, nehme ich mal an. Gibt es noch irgendwas?
Einen Pokal gab es dieses Jahr tatsächlich nicht.
Oh. Medaille.
Es gibt jedes Jahr eine Medaille. Die sind in den letzten Jahren tatsächlich auch immer größer geworden, was ich ganz cool finde. Als amtierende Weltmeisterin bekommt man dann auch das Regenbogentrikot übergestreift, das man dann bis zur nächsten Weltmeisterschaft auch tragen darf. Und ja, dann gab es noch Blümchen.
Okay.
Siegerehrung.
Aber um das auch nochmal deutlich zu sagen, nichts Preisgeld oder ähnliches.
Nein, kein Preisgeld.
Okay. Ja, liebe Lara, jetzt wollen wir natürlich auch mit dir kurz vor dem Ende unseres Casts nochmal das Entweder-Oder-Spiel spielen. Ich würde dir jetzt gleich 3 Fragen vorlesen und du darfst dich jeweils für eine Antwort entscheiden. Um mit der ersten Frage zu starten, in einer Welt ohne Pizza oder ohne Schokolade leben?
Oh, sehr schwierige Frage. Eher ohne Pizza.
Ohne Pizza. Das heißt, du bist auch gerne am Naschen.
Ja, und solange es Nudeln gibt, könnte ich ohne Pizza auch auskommen.
Ah ja, sehr gut. Na, dann habe ich ja Glück, dass ich nicht nach Pasta gefragt habe, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Sehr schön. Morgenmensch oder Nachteule?
Auf jeden Fall Morgenmensch.
Und ich gebe zu, die letzte Frage ist ein bisschen gemein. Ein Jahr ohne Handy oder ein Jahr ohne Kunstradfahren?
Dann würde ich tatsächlich sagen, eher ein Jahr ohne Handy aktuell.
Okay, die Nachricht ging ganz an die Eltern raus. Ihr könnt der Lara jetzt das Handy wegnehmen.
Vor allen Dingen ist es für diejenigen Eltern wichtig, dass man das auch ohne Handy aushalten kann. Diese Diskussion gibt es ja immer, dass in den Schulen ja mittlerweile die Handys eingesammelt werden und ähnliches. Insofern interessant, dass du dich dafür entschieden hast.
Spricht auf jeden Fall für deinen Sport und für dich.
Genau. Ja, liebe Lara, jetzt wollen wir natürlich auch am Ende noch mal so ein bisschen über den sportlichen und beruflichen Teil hinaus schauen. Jeder Mensch hat ja oft dann auch so Dinge, die er gerne macht, um zu entspannen, um Freizeit gut zu genießen, um einen Ausgleich zu haben. Was macht Lara?
Ich finde tatsächlich, gerade jetzt, wo die Sonne wieder rauskommt, sehr schön, immer mal wieder spazieren zu gehen und die frische Luft zu genießen. Am besten natürlich in Begleitung von Freunden, einfach ein bisschen spazieren zu gehen, zu quatschen und dadurch den Kopf frei zu bekommen. Mhm. Was ich wirklich auch sehr gerne tue, ist Essen. und okay. Dafür muss natürlich auch gekocht werden. Von dem her koche ich auch recht gern. Freue mich natürlich aber auch, wenn jemand anderes mir was Schönes kocht und ja, dann auf dem Tisch für mich präsentiert.
Und gibt es da eine spezielle Richtung? Also eher so mediterran, italienisch oder vielleicht sogar schwäbisch? Was kochst du am liebsten?
Also ich esse tatsächlich sehr gern Schwäbisch und mag vor allem Linsen mit Spätzle sehr gerne. Freue mich aber auch immer, wenn Nudeln auf den Tisch kommen. Ja. Von dem her bin ich da eigentlich sehr offen, was das angeht.
Und wenn du sagst, du gehst gerne spazieren, bist du ein achtsamer Mensch, kann man das sagen?
Ja, würde ich schon sagen.
Und dann ist es ja oft so, dass man noch so ein, zwei Sportarten hat, die man jetzt nicht als professionell betreibt, aber so als Ausgleich. Hast du auch irgendwas noch, was du so sportlich machst, ob Team oder alleine, wo du sagst, das gönne ich mir dann immer mal?
Aktuell gehe ich tatsächlich sehr häufig und regelmäßig meine Ausdauereinheiten zusammen mit einer Freundin machen, also draußen joggen gehen. Was ich auch ein bisschen für mich entdeckt habe, ist Bouldern zu gehen. Das funktioniert aber tatsächlich nur in enger Abstimmung im Training, weil ich danach immer sehr starken Muskelkater habe. Da muss ich also schon genau planen, an welchem Tag ich das dann mache.
Da können wir eine unserer letzten Folgen empfehlen. Da haben wir nämlich das Thema Bouldern gehabt, haben auch ein bisschen dazu gelernt. Das ist ja wirklich eine tolle Sportart und das machen ja mittlerweile immer mehr Menschen. Und wie du sagst, kann man sich ja immer mal zwischendurch gönnen, wenn man vielleicht dann auch eine Woche Muskelkater ertragen darf.
Ja.
Ja, super. Ja, aber mir fällt auf, das klingt sehr ausgewogen, sehr bedacht auch, aufeinander abgestimmt. Fällt es dir schwer, die Dinge so, ich sag mal, am Laufen zu halten? Wir haben jetzt ja über verschiedene Themenfelder gesprochen, dass die Bälle da gleichzeitig so in der Luft bleiben. Ist das so dein Ding oder ist es manchmal auch eine große Herausforderung, die dich auch mal belastet?
In der allermeisten Zeit würde ich sagen, ist schon sehr ausgeglichen und passt auch sehr gut zusammen. Aber natürlich gibt es auch Tage, an denen mir alles zu viel wird. Es gibt auch Tage, da bin ich dann doch mal länger im Büro, als ich eigentlich wollte. Dann wird es natürlich mit dem Training schwierig, weil ich mir natürlich auch nicht erlauben kann, während dem Training mal den Kopf auszuschalten, weil das dann meistens mit einem Sturz ins Rad endet. Ja. Aber so im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass ich ja aktuell sehr zufrieden bin mit dem, wie es in meinem Leben läuft.
Cool. Das ist doch schön zu hören.
Das ist ein wunderbares Schlusswort, Lara. Wir möchten uns bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und auch so, wie ich fand, sehr natürlich und sehr menschelnd uns in deinen Sport mitgenommen hast. Das hat richtig Spaß gemacht und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer sehen das ähnlich und wir wünschen dir ganz viel Erfolg, nicht nur in Göppingen, sondern insgesamt und ich habe das Gefühl, das geht weiter nach oben, also das klingt zumindest so.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mir auch riesig viel Spaß gemacht mit euch.
Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Und ja, im November, die Daumen sind gedrückt. Und ich hoffe, die ein oder andere Kür oder Disziplin kommt noch hinzu. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Auch vielen Dank.
Alles Gute für dich.
Tschüss.
Mach's gut.
Danke. Ciao.
Ciao.